Willkommen zu dieser zweiten Einführungsrunde zu dem Buch und zu dem Kurs in der Macht seiner Stärke. Das wird auch eingeblendet. Es ist Teil einer siebenteiligen eigentlich Serie von grundlegenden Büchern, die ich geschrieben habe und die ich dabei bin zu schreiben und zu vollenden über ganz grundlegende Themen, die unser geistliches Leben betreffen. Ich habe entdeckt, viele dieser grundlegenden Themen sind nicht wirklich klar. Manchmal weiß man als Christ über alles Mögliche, irgendetwas, aber wirklich fest zu sein, gegründet zu sein in Christus, in dem, was das eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Christ leitet sich ab von Christus. Christus ist der Gesalbte. Christen sind also eigentlich auch die Gesalbten. Schon da hört es bei vielen auf. Ja, Salbung, was soll das denn sein? Noch nie gehört. Oder man hat mal irgendwie das Wort gehört, aber es ist fürs persönliche christliche Leben irrelevant, spielt gar keine Rolle. Man lebt nicht in der Salbung, sondern außerhalb dieser Salbung, und das ist so eine Art christliches Versuchsleben, dass man versucht selber zu schaffen, selber mit Gottes Hilfe, die man Tag und Nacht anfordert. Aber es ist nicht das, was wir im Neuen Testament finden, es ist nicht das, was Jesus gezeigt hat, was wir an den Jüngern sehen, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Überhaupt ist es ja auch eine Apostelgeschichte und keine Pastorengeschichte. Wir haben ja heute eine starke Betonung, einseitige Betonung auf die Pastoren. Wo sind die Apostel geblieben? Heute schreiben wir die Pastorengeschichte, Apostelgeschichte ist vorbei. Ich glaube aber, die ist nicht vorbei. Gott will die wieder zurückbringen, und viele glauben auch, es geht nicht anders. Wir müssen zurück auf Anfang, wir müssen nochmal wie neu durchstarten, eine neue Reformation, zurück zum Anfang. Wir brauchen wieder diese ganze Dimension des Reiches Gottes, das Jesus ja verkündigt hat, das Evangelium vom Reich Gottes und nicht das Evangelium der Betreuung. Und da gibt es vieles wieder zu entdecken, vieles wieder aufzugreifen, was irgendwie im Laufe der Kirchengeschichte offensichtlich wie verloren gegangen ist, und oder die Betonungen haben sich stark verschoben. Das, was im Neuen Testament sehr stark betont wird, wird bei uns nicht stark betont. Andere Dinge, manche, die gar nicht im Neuen Testament stehen, die werden sehr stark betont. Die sind anscheinend sehr wichtig und da wird sehr viel drauf verwandt. Und so ist das Bild verzerrt und ist es irgendwie schräg, und wir müssen wieder zurechtgebracht, zurechtgerückt werden. Das Bild muss neu, es ist wie ein Puzzle, das nochmal wieder neu zusammengesetzt werden muss, um in das richtige Bild, in die richtige Perspektive, in den richtigen Stand zu kommen. Unter anderem eben auch den Stand der Macht, die wir in Christus haben, an der wir beteiligt sind, von der Jesus auch im Missionsbefehl redet. Es ist die Salbung, die er weitergegeben hatte. In den Evangelien lesen wir, ich hatte schon davon geredet, erstmal hat es den zwölf Aposteln gegeben und sie gesandt: Geht hin und predigt das Evangelium von dem Reich Gottes und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen. Die haben das getan und waren völlig begeistert, dass auch die Dämonen ihnen untertan sind. Und dann hat Jesus aber gesagt, ja, die Felder sind weiß, es ist so viel, und die Massen kamen zu Jesus. Tag und Nacht konnte er ja schon dem Ansturm nicht mehr entkommen. Und dann hat er die 70 Jünger bestellt und wiederum ihnen diese Vollmacht gegeben, diese Salbung auf sie übertragen. Und dann haben sie auch diesen Auftrag, diese Mission also erfüllt. Und dann sehen wir am Ende, sagt Jesus, ja, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und darum geht hin, und hier wird diese Salbung also irgendwie auf die ganze Kirche, die ganze Gemeinde, die Jünger, alle Jünger übertragen. Nämlich, da heißt es dann, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Also hier kann man nicht mehr sagen, es geht nur, ja, das ist, gilt ja nur für die Apostel, oder es gilt nur für irgendwie eine ganz auserwählte Gruppe, die vielleicht am Anfang in der Apostelgeschichte dann dafür gesorgt hat, dass die Gemeinde überhaupt entstehen konnte. So sagen ja manche, danach war das gar nicht mehr nötig, da hörte das auf mit den Aposteln und mit den Propheten. Das brauchte man nicht mehr und jetzt war die Kirche ja etabliert und dann kam ja, dann hatte man irgendwann auch das Neue Testament schriftlich vorliegen. Das wurde dann zur totalen Orientierung, das Wort. Apostel brauchen wir nicht mehr, Propheten brauchen wir nicht mehr, wir haben das Wort. Also hier sind auch Verschiebungen geschehen, wie ich gesagt habe, die sind so dramatisch, die sind so groß, dass man sagen muss, ja, was haben wir dann heute? Wir haben viele Worte und keine Kraft. Und das war mal am Anfang anders. Jesus hat wenige Worte gemacht und die hatten aber große Kraft und mit dieser großen Kraft hat er seine Gemeinde ausgestattet, dass sie auch in dieser Macht seiner Stärke nun das Evangelium bringt in alle Schöpfung. Und das wird begleitet von Zeichen dieser überlegenen Macht des Reiches Gottes. Was haben wir davon? Was ist davon geblieben? In dem Buch habe ich ein Kapitel überschrieben mit dem Titel Mächtig, Ohnmächtig. Also, und in meiner eigenen christlichen Geschichte muss ich sagen, also in den ersten Jahren meines Christseins habe ich also nicht begriffen, wie man jetzt stark ist im Herrn und in der Macht seiner Stärke, wie man also diese Waffenrüstung aus Epheser 6, 13 bis 18, also wie man, da wird diese Rüstung beschrieben, wie man die also anlegt, wie man jetzt auch, ja, also diese Mission so, in diese Mission so eintritt, wie Jesus das eigentlich beschrieben hat. Und ich habe dann gemerkt, ja, es ist ganz stark eine Sache der Gesinnung. Sieht man sich wirklich so? Versteht man sich so als ein Teilhaber an allem, was Jesus hat und was Jesus tut und was Jesus betrifft, ist man in ihm, ist man mit ihm gemeinsam, ist man mit ihm eins. Und wenn man das ist, dann ist man natürlich auch sofort Teil seiner Mission, die Menschheit zurückzugewinnen, zurückzuholen zum Vater und diese negativen Mächte und Kräfte, die die Menschen also kontrollieren und in die Irre führen und auch betäuben und bezaubern, dass sie gar nicht gerade denken können. Also, wir haben Teil daran. Ich habe mir geschrieben, ist man kein Krieger, macht eine Rüstung keinen Sinn. So, man kann ja eine wunderbare, großartige Rüstung haben und die haben wir. Diese Waffenrüstung Gottes hat es ja nun also in sich. Und die sollen wir ja nun also unbedingt anlegen. Meiner Meinung nach müssen wir sie auch nicht wieder ablegen. Also manche sagen ja, ja jeden Morgen ziehe ich die Waffenrüstung Gottes an. Ja, dann hat ja der Teufel die ganze Nacht lang Zeit, dich platt zu machen, ne? Warum? Nein, nicht nachts, ja. Also viele Christen sagen mir, ja, also meine Nächte sind grauenhaft. Ich werde von Albträumen geplagt. Ich werde also wirklich angegriffen. Ja, also das zeigt ja, also die feurigen Pfeile des Bösen, die fliegen auch nachts, ne? Also das ist, also die Waffenrüstung, die zieht man an und die behält man an und die legt man nie wieder ab. Man kann froh sein, wenn man da wirklich hineingewachsen ist in diese Dimension. Und dann die Waffenrüstung wieder irgendwie abzulegen, wie so ein Gegenstand. Also das ist also nicht angesagt, sondern wir brauchen einen wehrhaften, standhaften Glauben, auch in der Nacht. Das ist ja klar, das ist immer. Aber ich hatte das nicht, ich hatte überhaupt keine Idee darüber, dass also ich jetzt hier tatsächlich ein Mensch bin, ein Gläubiger bin, ein Gesalbter bin, der also wirklich Teil hat an dieser Salbung, an diesem Konflikt auch. Das kam mir ganz abwegig vor. Ich habe mich nicht damit identifiziert, sondern ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt mit der Ohnmacht identifiziert und nicht mit der Macht. Das ist natürlich der Knackpunkt überhaupt. Ne? Womit identifizieren wir uns? Sind wir in unserem Selbstbild einfach, ja, Sünder und sind wir ganz am Boden und sind wir irgendwie, backen wir kleine Brötchen und wir müssen ja demütig sein und wir sind, oder vielleicht identifizieren wir uns damit, Schafe zu sein, die also jetzt eben in der Gemeinde betreut werden und versorgt werden, und das ist alles, worum es geht, dass wir also irgendwie auch am Ball bleiben, dass wir irgendwie unsere Bekehrung nicht verlieren und dass wir also hier dieses Jammertal der Welt irgendwie durchstehen, bis wir dann sterben oder Jesus wiederkommt. Also mein geistliches Leben, muss ich sagen, war in den ersten Jahren identifiziert mit Ohnmacht, mit Niederlage. Ich kannte überhaupt keinen Christen, der stark im Herrn war und in der Macht seiner Stärke. Ich kannte keinen. Es war offensichtlich normal, keine Kraft zu haben, ohnmächtig zu sein, irgendwie, ja, dabei zu bleiben, dass man seine Sünden bekennt und dass man irgendwie am Ball bleibt und es noch schafft, wieder den nächsten Gottesdienst zu überstehen. Ich sag das mal so überspitzt, ich habe wirklich viele Gottesdienste überstanden und ich war sowas von unter Verdammnis. Ich war hinterher fix und fertig. Das war mir alles überfordernd, was da gepredigt wurde. Ich war so nicht, wie das Wort das beschreibt, und das ist natürlich der Punkt. Ja, sind wir es oder sind wir es nicht, ne? Oder wissen wir nur was drüber, oder werden wir das, was das Neue Testament über die Christen sagt. Und es ist ein Unterschied, ob wir versuchen, das zu tun, oder ob wir das sind. Jesus sagt, ich bin. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, ich bin das. Also er hat eine Identität, ein Selbstverständnis. Ich bin der Gesalbte, ich bin das. Ich weiß nicht nur was drüber. Und dann hat Gott mich irgendwie angestellt, 8 Stunden dann das irgendwie zu tun, hier im Ministry zu arbeiten für Gott und irgendwie seine Sachen hier irgendwie zu vertreten. Und dann gehe ich nach Hause. Legt die Waffenrüstung ab. Also so eine Gesinnung hatte Jesus ja nicht, sondern er war völlig identifiziert. Der Vater und ich, wir sind eins. Und das ist natürlich das Allerwichtigste, dass wir auch hineinkommen in diese Identität, in diese Einheit, in diese Verbundenheit. Dass wir unsere Identität nicht mehr in der Welt haben, in unserer Leistung haben, auch nicht in unserer Gemeinde, oder das ist immer, was Menschen fragen, ja, in welche Gemeinde gehst du, zu welcher Gemeinde gehörst du, und ja, wir sind Lutheraner, wir sind dies, ja, interessiert irgendeinen Menschen auf Erden das? Das ist doch nicht wichtig, ja, wir sollen in Christus sein und nicht in Luther oder was. Ich sage es so überspitzt, weil immer wieder sehen wir, die Mächte und Gewalten schaffen es, auch in der Kirche einfach das Augenmerk von Christus abzulenken, und dann ist man mit unheimlich viel Gemeindearbeit beschäftigt und dann ist man identifiziert mit diesem Dienst und dieser Arbeit und mit diesem, was man noch alles da zu tun hat, und und darüber verliert man sich selbst, genauso wie die Menschen in der Welt auch sich selbst ja verlieren und verloren haben, nicht mehr wissen, wer sie sind, was ein Mensch überhaupt ist. Und leider muss ich sagen, es gibt auch viele Christen, die das auch nicht wissen. Sie wissen nicht, wer sie sind. Es ist ihnen nicht klar, als was Gott sie überhaupt erschaffen hat, und dass sie sein Gegenüber sind und in seinem Bild, und dass sie von Angesicht zu Angesicht ganz nah mit ihm kommen können und sollen, und dass sie dann auch verwandelt werden von dieser Gegenwart Gottes in eine neue Schöpfung, in neue Menschen, in Menschen, die nicht mehr sind wie die Menschen in der Welt, sondern in neue Menschen, andere Menschen, in die Braut Christi. Es gibt so viele Begriffe, die zeigen eine andere Identität, ein anderes Selbstverständnis, eine andere Weise zu denken und zu leben. Und das ist natürlich die Voraussetzung, wenn wir diesen geistlichen Krieg führen wollen, wenn wir diese Waffenrüstung anziehen wollen. Ich habe mir aufgeschrieben, allgemein wurde mir ein theologisches Bild der Situation gezeichnet, das mich weder in eine soldatische Gesinnung brachte, 2. Timotheus 2, Vers 4, noch in die Kraft des Herrn und die Macht seiner Stärke, Epheser 6, Vers 10, was das allererste ist, was es braucht, um eine Rüstung tragen zu können. Denken wir daran, so eine Rüstung ist im Natürlichen nicht leicht. Sie hat ihr Gewicht. Schließlich soll sie Pfeile abwehren, Schwerthiebe aushalten. Zudem gekleidet mit einer solchen Kampfmontur auch noch ein Schwert zu führen, ist eine Kunst, in der sich die Kämpfer Jahre zu üben haben, Tag und Nacht, um darin geschickt zu werden. Denn einen Krieg führt man nicht nebenher nach Feierabend oder am Sonntag im Gottesdienst. Es geht um Leben und Tod und das jederzeit. Oder was glauben wir, worum es geht? Darüber sprechen wir in der nächsten Einheit. Dann geht es weiter und wir stellen uns die Frage, wie eigentlich führt man einen Krieg? Bis dann.